In der Atmungskette brauchen wir vor allen Dingen in erster Linie Coenzym Q10. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisen, wir brauchen Mangan, wir brauchen Sauerstoff, auch ganz, ganz wichtig. Ohne Sauerstoff funktioniert das Ganze eben nicht. Das heißt, eine gute Sauerstoffversorgung, Sport etc. ist auch nochmal ganz entscheidend. Und vor allen Dingen brauchen wir, das ist ganz wichtig, eben eine Abwesenheit von toxischen Substanzen, die uns eben diese ganzen guten Mikronährstoffe und auch die guten Metalle wie Kupfer und Eisen verdrängen würden.
Hallo und schön, dass du da bist zur 32. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tisso. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tisso. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Kyra Kaufmann. Kyra ist Heilpraktikerin, Dozentin und Autorin zahlreicher Bücher. In ihrer Praxis widmet sie sich unter anderem den Ursachen von Schilddrüsenerkrankungen, Mitochondrienstörungen, chronischer Müdigkeit und Burnout und setzt dabei auf eine Kombination aus klassischer und naturerkundlicher Labordiagnostik. Das heutige Thema dreht sich um Mitochondrienstörungen. Wir werden gemeinsam mit Kyra herausfinden, was Mitochondrien sind und welche Hauptfunktionen sie in unseren Zellen übernehmen. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn Mitochondrien nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden und welche anderen Ursachen es neben einem Nährstoffmangel für Mitochondrienstörungen gibt. Kyra wird uns auch einige spezifische Mitochondrienstörungen nennen und im Detail erklären. Außerdem erfahren wir, welche Symptome oder Erkrankungen mit Mitochondrienstörungen in Verbindung gebracht werden, wie diese diagnostiziert werden und welche aktuellen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft auch anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kyra und schön, dass du heute mit mir eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Leonie, ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch, dass du heute mein Gast bist und ich habe auch ganz zu Beginn unseren Zuhörern heute schon erklärt, worum es gehen soll und würde einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema Mitochondrien und tatsächlich aufmerksame Podcast-Zuhörer wissen auch, dass wir schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Mitochondrien hatten, und zwar die allererste. Aber heute soll es nicht um das Thema Mitochondrien im Allgemeinen gehen, sondern mehr um das Thema Mitochondrienstörung. Aber um trotzdem einfach kurz nochmal ins Thema einzusteigen, und es gibt bestimmt auch welche, die die erste Podcast-Folge noch nicht gehört haben. Und deswegen würde ich sagen, für den Einstieg kannst du uns vielleicht einfach einmal erklären, was Mitochondrien sind und welche Hauptfunktionen sie in unseren Zellen haben.
Ja, das mache ich gerne. Danke, Leonie. Stichwort Zelle, genau das ist der Punkt. Wir haben ja, ich sage jetzt mal, Pi mal Daumen, da gibt es unterschiedliche Angaben, wenn man da mal sich umtut in der Literatur, aber ungefähr so circa 40 Billionen Körperzellen. Und diese Zellen haben ja sogenannte Zellorganellen. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht dunkel an den Biounterricht in der Mittelstufe, und eine der ganz, ganz wichtigen Organellen, also kleinen Bewohner, kann man sagen, in den Körperzellen, die wir haben, sind Mitochondrien. Und die sind in fast allen Körperzellen auch vorhanden, in unterschiedlicher Menge. Das hängt ein bisschen von der Funktion der Körperzelle ab, wie viel Stoffwechselleistung sie sozusagen zu erledigen hat. Also zum Beispiel ein sehr stoffwechselaktives Organ, das sind die Leberzellen, die haben dann sehr viele Mitochondrien, oder auch die Muskelzellen, die ja normalerweise stark beansprucht werden. Andere Zellen, wie zum Beispiel die Hautzellen, haben eher weniger Mitochondrien. Nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, und die Mitochondrien befinden sich in den Körperzellen und haben verschiedene Aufgaben. Als man sich so in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mehr mit den Mitochondrien beschäftigt hat, da gab es auch bessere Möglichkeiten der Untersuchung, Elektronenmikroskope und so weiter. Da hat ein Wissenschaftler einen sehr, sehr prägenden Begriff genannt. Das, er hat gesagt, die Mitochondrien sind das Powerhouse of the Cell, also das Kraftwerk der Zelle. Und das ist auch, was die meisten unter Mitochondrien verstehen, dass quasi unsere gesamte Zellenergie, die wir brauchen, damit wir uns hier unterhalten können, dass wir atmen können, dass wir leben können, dass der Körper überhaupt in der Lage ist, seine ganzen Funktionen durchzuführen. Dafür sind die Mitochondrien in erster Linie vorhanden und zuständig. Aber wie wir heute wissen, ungefähr jetzt 80 Jahre später, 70 Jahre später, es gibt noch viel, viel mehr, was Mitochondrien leisten. Und das ist auch wichtig, wenn wir nachher über Mitochondrienstörungen sprechen, dass es eben noch viel mehr, ich sag mal, viel mehr Prozesse sind, die bei einer Mitochondrienstörung dann auch sich als Symptom oder Krankheit zeigen, die eben nicht nur rein die Energiegewinnung betreffen, sondern eben zum Beispiel, ganz wichtig, ist für viele, glaube ich, gar nicht so bekannt, dass unsere ganze Steroidhormonachse von den Mitochondrien abhängt. Also unsere Mutterhormone, das ist einmal das DHEA und das Pregnenolon, aus dem ergeben sich alle anderen Hormone, sind in den Mitochondrien, werden in den Mitochondrien hergestellt. Und. Also es sind viele Dinge, die mit den Mitochondrien zu tun haben, und es gibt immer mehr Erkenntnisse aus der Forschung, das ist auch sehr spannend. Das heißt, in bestimmt 10 Jahren wissen wir noch mehr. Aber das erklärt auch, warum wir eben bei Mitochondrienstörungen ganz viele verschiedene Symptome und Krankheiten haben.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema. So können alle so ein bisschen auch reinkommen, die vielleicht noch nicht ganz so viel sich mit dem Thema Mitochondrien beschäftigt haben. Und wir haben jetzt über die Funktion gesprochen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, auch was Mitochondrien denn brauchen, damit sie auch gut funktionieren. Also, weil wenn sie so viele Funktionen haben, dann brauchen sie ja auch auf jeden Fall Dinge, damit sie die Funktion ausführen können. Vielleicht kannst du uns das nochmal ganz kurz auch nochmal sagen.
Ich spreche da mal ganz gern von Bauhilfs- und Betriebsstoffen. Also die Baustoffe sind primär erstmal, Mitochondrien bestehen aus Fettmembranen oder Doppelmembranen, ja, wie überhaupt auch die Körperzellen, die haben ja auch eine Doppelmembran, die Mitochondrien ebenfalls, und dafür brauchen wir erstmal Fettsäuren. Die Membran ist ja auch wichtig, dass da eben bestimmte Dinge rein und rausgehen, also rein und rausgeschleust werden. Und da sind erstmal viele Fettsäuren, aber auch Phospholipide wichtig, die wir über die Nahrung bekommen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Omega-3-Fettsäuren oder Cholin. Für die Mitochondrienfunktion selber, damit die ihre Arbeit überhaupt erledigen können, gibt es mittlerweile sehr gute Forschungsergebnisse. Und zwar abhängig davon, wo wir hingucken in den Mitochondrien. Die Mitochondrien haben 2 Hauptabteilungen, so kann man es vielleicht sagen. Zum einen den sogenannten Citratzyklus oder nach seinem Entdecker Hans Krebs auch Krebszyklus genannt. Also hat mit der Krankheit nichts zu tun, um das ganz klar mal zu sagen. Und dann gibt es die 2. Abteilung, das ist die Atmungskette. Die Atmungskette ist letztendlich eine, ich sag mal, 5-gliedrige Kette, in der am Ende oder wo am Ende das ATP dann auch am Ende gebildet wird. Und dieser Citratzyklus oder Krebszyklus ist quasi die Vorbereitung. Und beide Abteilungen brauchen ganz unterschiedlich viele Mikronährstoffe. Und da müssten wir jetzt ganz viel Zeit verwenden, wenn wir die jetzt alle im Einzelnen besprechen würden. Aber ich sage jetzt mal, im Groben brauchen wir alle B-Vitamine. Vor allen Dingen zum Beispiel für den Citratzyklus brauchen wir das Vitamin B1, ganz wichtig. Wir brauchen das Vitamin B5. Wir brauchen das Vitamin B6. Wir brauchen auch Alpha-Liponsäure. Ohne Alpha-Liponsäure funktioniert das Ganze nicht. Wird oft vergessen. Dann brauchen wir Magnesium. Wir brauchen Mangan. In der Atmungskette brauchen wir vor allen Dingen in erster Linie Coenzym Q10. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisen, wir brauchen Mangan, wir brauchen Sauerstoff, auch ganz, ganz wichtig. Ohne Sauerstoff funktioniert das Ganze eben nicht. Das heißt, eine gute Sauerstoffversorgung, Sport etc. ist auch nochmal ganz entscheidend. Und vor allen Dingen brauchen wir, das ist ganz wichtig, eben eine Abwesenheit von toxischen Substanzen, die uns eben diese ganzen guten Mikronährstoffe und auch die guten Metalle wie Kupfer und Eisen verdrängen würden. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist im Wesentlichen erstmal das, was wir brauchen. Eine Vielzahl von Spurenelementen, Vitaminen und Elektrolyte, damit überhaupt die Mitochondrien arbeiten. Und wenn da nur eins fehlt, läuft der ganze Prozess nicht mehr rund, kommt zum Erliegen zeitweise. Dann gibt es Stoffwechselzwischenprodukte, die sich anhäufen. Und das geht relativ schnell und vor allen Dingen auch, nehmen wir mal einfach mal an, Magnesium. Magnesium ist bei vielen Menschen im Mangel, stressbedingt, ernährungsbedingt. Ohne Magnesium finden wir eben keine ausreichende ATP-Produktion. Das betrifft letztendlich dann auch alle Körperzellen. Und der gesamte ATP, die ganze ATP-Bildung kommt ins Stocken. Oder anderes Beispiel, Coenzym Q10. Coenzym Q10 bei vielen Menschen ab 40 zum Beispiel messbar im Mangel, manchmal auch schon bei jüngeren Menschen. Coenzym Q10 kann der Körper, wenn ausreichend vorhanden, aus Tyrosin herstellen. Das kann er. Wie gesagt, wenn ausreichend Tyrosin, die Aminosäure, vorhanden ist, die ist oft nicht ausreichend dann vorhanden, wenn viel Stress, viel Belastung vorliegt oder auch eben wenig Eiweiß in der Ernährung, mit der Ernährung aufgenommen wird. Also es ist letztendlich, ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Mikronährstoff, den wir nicht in Mitochondrien bräuchten? Ich glaube nicht, wir brauchen eigentlich alle. Und zudem brauchen wir auch noch Phytonährstoffe. Das ist auch Gegenstand der Forschung der letzten 10 Jahre intensiv, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die man, also zum Beispiel Polyphenole, die man eben nicht einzeln als Vitamin definiert oder als zum Beispiel Elektrolyt, sondern es ist eine eigene Substanzgruppe, die eben aber auch ein ganz großes Spektrum an Aufgaben hat innerhalb der mitochondrialen Produktion.
Ja, du hast jetzt auf jeden Fall schon angesprochen, welche oder dass wir auf jeden Fall sehr, sehr viele oder eigentlich alle Mikronährstoffe für unsere Mitochondrien brauchen. Und wie du sagst, zum Beispiel Magnesium, wenn wir viel Stress haben, dann fehlt es vielleicht auch manchmal oder wenn wir viel Sport machen und dann vielleicht auch nicht supplementieren oder wir sind, jemand ist schwanger oder stillt und hat dann nochmal einen erhöhten Bedarf an bestimmten Nährstoffen und dann ist vielleicht meine Versorgung nicht optimal und wenn ich dann vielleicht auch nicht extra zuführe, dann fehlt vielleicht dieser Nährstoff ganz oder ist sehr, sehr weit unten und du hast jetzt schon angesprochen, dass wir die ja brauchen, damit auch die Mitochondrien gut funktionieren und dass halt auch alle Funktionen dann im Körper gut funktionieren. So, wenn es jetzt aber so ist, ich sag mal, es fehlt jetzt, also du hast beim Magnesium schon angesprochen oder es fehlt auch Vitamin B. Du hast auch gesagt, Vitamin B ist super wichtig. Was passiert denn wirklich, wenn jetzt, also wenn ich vielleicht mal kurzzeitig im Nährstoffmangel bin, weil ich vielleicht mal eine Woche Stress habe, dann ist es vielleicht nicht ganz so tragisch. Aber wenn ich jetzt vielleicht wirklich über Monate oder Jahre immer im Mangel bin von Nährstoffen, weil ich mich einfach nicht darum kümmere und dann die Mitochondrien einfach nicht genügend versorgt sind mit den Nährstoffen. Was kann denn dann, also weil du hast ja gesagt, die erfüllen so viele wichtige Aufgaben in unserem Körper, dann ja, ist das wahrscheinlich auch ein sehr großes Problem, wenn die dann eben nicht richtig arbeiten können, oder?
Ganz genau. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass wir unser ATP, also unsere Energie, die ja auch mitochondrial primär gebildet wird, dass die nicht speicherbar ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, naja gut, ich werde jetzt einfach mal mich sehr gut ernähren und dann mal 8 Wochen mich ganz schlecht ernähren. Ich habe ja dann Energie auf Vorrat. Ne? Das könnte man sich ja vorstellen. Wäre ja ein gutes Modell. So ist es aber nicht. Der Körper produziert ungefähr, also ich sage jetzt mal, ich bin ungefähr 74 Kilo schwer und in der Menge produziere ich, also wie das eigene Körpergewicht ist, pro Tag auch 1 Kilogramm ATP. Und das läuft, wenn die Mitochondrien gut versorgt sind, ja, und das heißt ja nicht nur, ich nehme was zu mir optimalerweise durch eine optimale, gute Ernährung und der Darm nimmt es auf, das ist ja auch so eine Geschichte, sondern es muss ja wirklich auch dahin kommen, in die entferntesten Zellen in meinem Gehirn, in meinem kleinen Zeh beispielsweise, ja, überall muss es ja auch dahin kommen. Das heißt, Wir brauchen eine sehr hohe Mikronährstoffdichte, sage ich mal, eine gute, sehr gute Versorgung, um auch in die Zelle, in die Mitochondrien, also nicht nur in die Körperzelle hinein, sondern über die mitochondriale Zellmembran in die Mitochondrien hineinzukommen. Also es ist ein weiter Weg für so, ich sage jetzt mal, ein kleines Molekül Vitamin B beispielsweise. Ja, es muss halt auch den Darm überwinden und. Nur damit man sich das auch mal vorstellt, je mehr ich Stoffwechselaktivität habe, zum Beispiel, weil ich Sportler bin oder weil ich schwanger bin oder stille, einen anderen Organismus mit zu versorgen habe, weil ich Stress habe, desto mehr brauche ich auch an Mikronährstoffen. Desto mehr ATP verbraucht der Körper. Oder wenn ich zum Beispiel eine chronische Erkrankung habe oder eine chronische Infektion, typischerweise Borreliose, Epstein-Barr, Long-Covid, das sind alles Erkrankungen, wo der Körper natürlich auch Reserven mobilisiert, das Immunsystem hochfährt und wir brauchen eben mehr, als wenn wir den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und eben relaxen. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Die Frage war ja, was ist denn, wenn eben Mikronährstoffmangel besteht? Ja, das hat die Evolution sich auch überlegt und hat gesagt, okay, es gab ja auch Zeit von Hungersnot und so weiter. Das kann der Körper mal eine Zeit lang überbrücken und es gibt ein sogenanntes zelluläres Notstromaggregat. Das heißt, wenn die Mitochondrien in ihrer Arbeitsweise runtergefahren werden, kann der Körper auch über das Notstromaggregat weiterhin für die Grundfunktionen, Gott sei Dank, Energie produzieren und die Zelle stirbt nicht ab. Ja? Nur mal als Beispiel, wir haben jetzt vielleicht einen chronischen B-Vitaminmangel, dann kann es sein, dass die Zelle sagt, okay, ich schaffe das nicht mehr hier, aus der Nahrung entsprechend mitochondrial genug ATP zu produzieren. Ich schalte die Mitochondrien ab. Das wäre eine Möglichkeit, das kann die Zelle entscheiden. Da gibt es auch im Moment sehr viele Forschungen, weil die Zelle selber mit den Mitochondrien innerhalb der Zelle sich austauscht, sogenannte Signalmoleküle hin und her schickt, aber auch über Distanzen hinweg. Also ein Mitochondrium im Fuß kann sich mit einem Mitochondrium im Gehirn unterhalten. Ne? Also es sind ganz interessante Dinge. Alles noch nicht erforscht, aber man weiß, dass es das gibt. Das Notstromaggregat ist tatsächlich auch nur ein Notstromaggregat. Das heißt, es ist kein Powerhouse mehr und die Energieausbeute ist ungefähr 19-fach weniger. Also als Beispiel, man kann das genau berechnen, aus einer Einheit oder aus einem Mol Zucker, letztendlich wird es als Pyruvat, aber über die Glykolyse als Zucker eingeschleust in die Zelle, um dann für uns Energie herzustellen. Aus einem Mol Zucker macht ein Mitochondrium 38 Einheiten ATP. So, wenn das ausfällt, bleiben noch ungefähr 2 Einheiten ATP. Das reicht erstmal kurzfristig, um den Notbetrieb aufrechtzuerhalten, aber langfristig nicht. Und das, was wir an weniger ATP haben, zum Beispiel im Muskel, ja, oder vor allen Dingen auch im zentralen Nervensystem, das zeigt sich als Symptom. Das zeigt sich als Leistungsschwäche, kognitive Leistungsschwäche, muskuläre Leistungsschwäche. Wir sind schnell ermüdbar, wir halten nicht mehr so lange durch, wir können uns Dinge nicht mehr merken, wir werden schnell müde, sind erschöpft, können uns nicht mehr konzentrieren. Das wären so typische, sehr unspezifische Symptome, bei denen wir aber jetzt schon, das war vor 20 Jahren, als ich anfing mit mitochondrialer Medizin noch ganz anders, wir können das mittlerweile im Labor messen. Wir können ganz gezielt messen, wo befinden sich die Zellen im Moment, so unterm, ich sag mal, im Schnitt, haben die mitochondriale Störungen? Wenn ja, wo liegen die? Liegen die eher in der Atmungskette? Liegen die eher im Zitratzyklus? Also es ist sehr, sehr spannend. Und das, was, wie gesagt, subjektiv als Energiemangel vielleicht beim Arzt als ich bin immer so müde und erschöpft wahrgenommen wird von Menschen, ist, wie gesagt, subjektiv erstmal da, aber auch objektivierbar messbar. Und es wird nur noch nicht ausreichend gemessen. Ja, sonst könnte man das bei vielen, viel mehr Menschen auch nachweisen, auch bei Krankheiten wie Chronic Fatigue Syndrome, ja, CFS, was viele Menschen betrifft, zum Beispiel nach einer chronischen Infektion, die eben persistiert. oder chronische Muskelschwäche, wo man im normalen Blutbild gar nichts findet, wo man sagt, naja gut, der hat eigentlich nichts, das Blutbild ist unauffällig, die Entzündungsparameter sind in Ordnung, also ist es psychisch. Das ist ja immer erstmal so, oder psychosomatisch, womit dann der Patient nach Hause geschickt wird. Aber tatsächlich finden wir gerade bei diesen Patienten mit eben diesen unspezifischen Energiemangelsymptomen dann auch in der mitochondrialen Labordiagnostik die entsprechenden Befunde.
Ja, das klingt ja eigentlich also nicht so gut, sage ich mal. Das heißt ja, dass wir auf jeden Fall schon darauf achten sollten, auf jeden Fall gut versorgt zu sein. Weil du hast zwar gesagt, dass es wie ein Notstromaggregat gibt, aber ich meine, wir kennen es ja auch von vielleicht einem ja, Notstromaggregat so in der realen Welt, nicht im Körper, sondern wenn wir es mal wirklich auf den Haushalt sozusagen beziehen, das ist ja auch nicht eine Dauerlösung. Genau. Und wir können da nicht immer mit leben. Und das ist ja im Körper dann genau das Gleiche auch. Und deswegen, ist es dann natürlich einfach ganz wichtig, dass wir auf eine optimale Versorgung von Mikronährstoffen achten, dass wir halt wirklich darauf achten, dass wir unsere Ernährung auch schon mal so darauf auslegen, dass wir einfach möglichst viele Vitamine und so weiter zu uns nehmen und dass wir da einfach schon mal eine gute Grundlage schaffen. Und natürlich kann es immer mal sein, dass was erhöht ist und da muss man auch noch mal genau hinschauen. Aber ich glaube, wenn man einfach schon mal sich auch noch mal über seine Ernährung Gedanken macht und dann noch mal schaut, ja, ist es denn wenigstens einigermaßen optimal? Vielleicht sagen auch viele, nee, da muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Und wenn man da schon mal einen guten Grundstein legt, dann ja, ist da auch einfach schon mal eine Grundlage gegeben für die Mitochondrien.
Ganz genau. Es gibt einfach so ganz typische Mikronährstoffe, die gerade zum Beispiel bei Frauen fast immer im Mangel sind. Ja, das ist ganz häufig das Eisen, also auch gerade bei Frauen vor der Menopause, wenn sie noch jeden Monat die Menstruation haben, ist Eisen immer knapp. Es ist wirklich ein ganz, ganz knappes Gut. Und viele Frauen sind ja auch oft mit Müdigkeit und chronischer Erschöpfung belastet. Dann haben wir aber auch Magnesium häufig im Mangel. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Ernährung Magnesium primär nur über grünes Blattgemüse bekommen. Aber der Bedarf des Körpers sehr hoch ist, gerade unter Stressbelastungen. Und Magnesium dann einfach auch messbar bei vielen Menschen im Mangel ist. Zink wäre auch so was ganz Typisches. Zink wird an so vielen Stellen im Körper gebraucht und gleichzeitig auch schlecht am Darm aufgenommen. Das gilt übrigens für alle Metalle, auch für Eisen. Weiß jeder, wie lange es dauert, bis man einen Eisenmangel wieder ausgleicht, wenn man das über Tabletten macht. Es dauert einfach eine gewisse Zeit. Deswegen sage ich, man muss wirklich gegebenenfalls einfach erstmal messen, um zu gucken, wo ist da tatsächlich ein Mangel. Manchmal ist man ganz erstaunt und hätte mit einem bestimmten Mangel gar nicht gerechnet. Das hat auch manchmal so ein bisschen mit der eigenen Genetik zu tun. Es gibt Menschen, die brauchen einfach sehr viel Kupfer, nur als Beispiel. Andere brauchen weniger Kupfer, die können das gut recyceln. Und auch mit den eigenen Ernährungsgewohnheiten. Ja? Wenn ich zum Beispiel wenig Fisch und wenig Meeresfrüchte zu mir nehme und auch nicht so der Algenfan bin, dann habe ich mit Sicherheit einen Jodmangel. Ja, das Jod ist ja eins meiner Spezialgebiete. Das lässt sich einfach, kann man eigentlich schon ableiten, weil wir hier ein Joddefizit haben in unseren Böden. Dasselbe gilt für Selen. In Deutschland haben wir selenarme Böden. Und wenn ich dann bei meinen Patienten messe, finde ich, außer bei den Patienten, die wirklich sehr, sehr viel Nüsse essen, vor allem Paranüsse, immer defizitäres Selenspiegel. Ja, was also auch zum Beispiel für die Mitochondrien ungünstig ist, weil bei den Mitochondrien sehr viel Radikale auch anfallen. Wir haben sehr viel Sauerstoff in der Nähe, das heißt auch viel oxidativen Stress. Der muss entstresst werden, entgiftet werden. Dafür brauchen wir unter anderem Selen. Und also es gibt viele Dinge, die eben bei einem Mikronährstoffdefizit zu einer nicht optimalen Funktionsweise der Mitochondrien führen, aber auch letztendlich, wie zum Beispiel Selenmangel, zu einer so hohen Belastung durch oxidativen Stress in den Mitochondrien, dass sie sich auch abschalten und einfach auch nicht mehr weiterarbeiten. Das muss man auch sagen. Und da schützt uns zum Beispiel Selen vor solchen Konsequenzen.
Ja, ist ja auch total gut, dass du das nochmal ansprichst, dass es einfach ja so viele verschiedene Situationen gibt, wo vielleicht dann auch ein Nährstoffmangel besteht, dass man dann wirklich danach gezielt auch einfach schaut und sich das auch nochmal bewusst macht. Und die optimale Versorgung zu finden, ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Und daher haben wir von Tisso ein Paket zusammengestellt mit Nährstoffen, die Mitochondrien eben optimal versorgen. Und zwar unser Mitochondrien-Energiepaket. Es enthält neben Coenzym Q10 auch Carnitin und Cholin sowie wichtige Polyphenole und Ribose. Die ausgewählten Nährstoffe optimieren die Leistung deiner Mitochondrien, das wiederum das Leistungs- und Energielevel steigert und deine Zellen auch gesund hält. Und beim Kauf unseres Mitochondrien-Energiepakets sparst du 30 Euro gegenüber dem Einzelkauf der Produkte. Und mit dem Rabattcode Mitochondrien sparst du nochmal 5,50 Euro auf das gesamte Paket. Und wir haben jetzt über Nährstoffe gesprochen, die für die Mitochondrien wichtig sind und auch darüber gesprochen, was eben passiert und dass es halt überhaupt nicht gut ist, wenn die Mitochondrien nicht mit genügend Nährstoffen versorgt sind. Und dass es dann halt viele Dinge gibt, die die Mitochondrien dann ihre Aufgaben dann eben nicht mehr so erledigen können, wie sie es mit einer guten Versorgung tun können. Aber gibt es dann auch noch andere Ursachen, wenn wir mal von den Nährstoffen weggehen, die zu Mitochondrienstörungen dann auch führen können? Also genau.
Es gibt eine ganze Menge anderer Ursachen. Es gibt, vor allen Dingen fangen wir gleich mal an bei den Dingen, die selten sind, das sind sogenannte genetische Mutationen. Ja, also die Mitochondrien haben ein eigenes Genom, das wurde in den 60er Jahren entdeckt, und zwar haben Mitochondrien 37 Gene, die vor allen Dingen ja für die eigene mitochondriale Funktion zuständig sind. Also in den Genen ist festgeschrieben, also der Bauplan für bestimmte Proteine, die für die mitochondriale Atmungskette dann kodieren. Und auch da gibt es wie in jedem anderen Genom, unserem nukleären, also Zellkerngenom, gibt es ja auch Mutationen, aber wir haben halt mitochondriale DNA-Mutationen und die sind für die sogenannten primären Mitochondriopathien zuständig. Das sind in der Regel sehr seltene Erkrankungen, die oft aber auch schon in der Kindheit zum Tode führen, muss man sagen. Also das sind wirklich, ich muss das jetzt mal wirklich sagen, seltene Erkrankungen. Also nicht, dass jeder jetzt googelt und sagt, oh, ich habe eine genetische Mutation in den Mitochondrien. Habe ich in der gesamten, meiner ganzen medizinischen Laufbahn, die ist seit über 20 Jahren, kein einziges Mal erlebt. Es gibt, wie gesagt, diese mitochondrialen schweren genetischen Erkrankungen. Aber was wir haben, sind mitochondriale Störungen, die wohl, soweit sind wir in der Forschung, über Generationen weitergegeben werden, die nicht unbedingt eine Mutation im mitochondrialen Genom, im Mitogenom als Grundlage haben, sondern die über die Mutter vererbt werden. Also zum Beispiel ist es ganz wichtig zu wissen, dass nur die Frau die Mitochondrien weitergibt an die Nachfahren. Der Mann hat da nichts mit zu tun. Also das heißt, ich sage immer meinen Patientinnen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte schwanger werden, da sage ich, okay, super. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir ihre Mitochondrien auf Hochglanz polieren und in Topform bringen, weil das ist das, was sie weitergeben. Ja, die mitochondriale Gesundheit der Frau ist genau das, was letztendlich die mitochondriale Gesundheit, und damit ist es eigentlich schon die gesamte Zellgesundheit, der Nachkommenschaft bestimmt. Und der Mann hat zwar auch Mitochondrien, aber der gibt die bei der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle eben nicht weiter. Das ist nur die Mutter. Und damit ist, wie gesagt, die Verantwortung, die große Verantwortung der Mutter eben an das zukünftige Leben schon definiert. Und wenn da eben mitochondriale Schäden, Funktionsschäden vielleicht bestehen, kann es sein, dass eine Frau gar nicht schwanger wird. Das ist ganz häufig der Fall. Das Kind früh verliert in der Schwangerschaft. sehr traurig oder halt, dass mitochondriale Störungen auch auf die Art und Weise weitergegeben werden. Da läuft noch sehr viel Forschung, aber die Bedeutung der mitochondrialen DNA seitens der Mutter ist eigentlich bekannt und wird aber leider auch in der, zum Beispiel im Kinderwunschzentrum, würde ich mir wünschen, dass dann auf diese Dinge einfach ein bisschen mehr Wert legt, auch in der Diagnostik. Das ist aber noch nicht so der Fall. Ein weiterer Faktor sind leider auch in zunehmendem Maße Umweltfaktoren, also bestimmte Toxine, allen voran Schwermetalle, toxische Schwermetalle, das wäre Quecksilber, Cadmium, Raucher wären da hier zu nennen. Quecksilber habe ich genannt, Blei wäre noch zu nennen, können halt wirklich auch sich in der Atmungskette festsetzen und dazu schweren Schädigungen führen. Medikamente können Mitochondrien beeinträchtigen, dadurch, dass sie zum einen Mikronährstoffräuber sind oder auch direkt in den Atmungsketten die eine Entkopplung vornehmen. Das heißt, dass da plötzlich eine Unterbrechung in den Ketten vorliegt. Und man muss natürlich auch sagen, es ist leider so, mit zunehmendem Alter nimmt auch die Effizienz der Mitochondrien ab. Alles an Zellgesundheit, zumindest wenn man sie nicht regelmäßig pflegt. Das ist auch ein Thema in der Altersforschung, Longevity-Forschung. Da spielen die Mitochondrien einen ganz, ganz wesentlichen Teil und eine ganz große Rolle. Und auch gerade die Unterstützung der Mitochondrien als wichtiger Hebel in der Therapie und auch in der Prävention von schweren Alterserkrankungen wie Osteoporose, rheumatoide Erkrankungen, neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, da ist ganz viel auch jetzt im Moment in der Forschung. Ja, aber letztendlich sind viele, viele Dinge, die unsere Mitochondrien stören, die sind schon anfällig. Unsere Zellen sind mit vielen Umweltbedingungen, mit denen wir jetzt leben müssen, nicht einverstanden. Und wir müssen dann eben gucken, dass wir uns zumindest, das sage ich immer, wir haben nicht alles in der Hand, wir können nicht alles beeinflussen, was wir jeden Tag einatmen, aber dass wir zumindest unsere Seite eben über die Mikronährstoffaufnahme uns optimal versorgen. Das ist das, was wir machen können. Gerade wenn wir auch sagen, wir möchten schwanger werden, wir möchten neues Leben in die Welt setzen, dass wir da erstmal bei uns anfangen und es ist damit nicht getan, dass ich sage, okay, ich bin jetzt schwanger, ich nehme in der Schwangerschaft jetzt Folsäure, weil der Gynäkologe hat das so gesagt, vielleicht hat er auch noch gesagt, nehmen Sie auch ein bisschen Jod. Nein, die Gesundheit wird schon viel, viel früher bestimmt und indem wir halt die mitochondrialen Kräfte der Mutter vor allen Dingen unterstützen.
Ja, das sind ja auf jeden Fall auch noch mal ein paar andere Ursachen, die dann neben einem Nährstoffmangel auch eben nicht so gut für die Mitochondrien sind. Und Dinge einfach, wo wir auch drauf achten können, wo du auch gesagt hast, wenn es dann vielleicht auch um Umweltfaktoren geht, wie wenn man raucht oder sowas, dass das wissen wir alle, dass das nicht gut ist. Aber einfach, wenn man sich das vielleicht nochmal so vor Augen hält, dass wir dann, ja, also wenn wir wissen, warum Mitochondrien so wichtig sind und wofür sie im Körper einfach gut sind und dass das dann eben ein Faktor ist, weswegen sie vielleicht dann auch nicht so gut arbeiten können, dass wir uns das einfach nochmal bewusst machen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass auch mit dem Alter nochmal, also je älter wir werden, dass dann, die Effizienz der Mitochondrien dann auch abnimmt und dass wir dann auch vielleicht was tun können, wenn wir das ja wissen frühzeitig, dass wir dann da eben optimieren können. Mhm. Ganz genau. Und deswegen, neben den Mikronährstoffen auf jeden Fall auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Und wir haben jetzt ganz viel über die, so ein bisschen drumherum gesprochen eigentlich, also wie Mitochondrienstörungen auch entstehen können oder welche Nährstoffe vorhanden sein sollten und sollen und so weiter. Vielleicht werden wir jetzt einfach mal konkret. Und du nennst uns einfach mal ein paar Mitochondrienstörungen und erklärst die uns so ein bisschen, weil das Wort Mitochondrienstörung ist ja sehr groß, sage ich mal, aber vielleicht können wir da mal ein bisschen im Detail dann nochmal drauf eingehen.
Genau, also wie gesagt, diese primären vererbten Mitochondriopathien sind ja kein Fall für die Naturheilpraxis, auch nicht für die normale hausärztliche Praxis. Man weiß, dass es die gibt und die werden auch weiter erforscht, aber das, was uns beschäftigt oder was uns auch wir, wenn wir erkranken, als sonst gesunde Menschen, sage ich jetzt mal, das sind die sogenannten sekundär erworbenen Mitochondrienstörungen oder mitochondriale Dysfunktionen genannt. Und die haben, ja, also ich sage mal, da haben wir ganz verschiedene Dinge. Also ich sage es mal, als große Störungsgruppe haben wir die Porphyrien, ein riesiger Name, und unter diese Porphyrien reihen sich oder subsumieren sich alle Stoffwechselerkrankungen, bei dem ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Funktion der Mitochondrien gestört ist. Das ist nämlich die sogenannte HAM-Synthese. HAM, hat vielleicht jeder schon mal gehört, ist ein Molekül, ein Eiweißmolekül. Das haben wir zum Beispiel im Hämoglobin. Da steckt es auch drin beim Namen. Es ist der rote Blutfarbstoff. Das haben wir aber auch im Myoglobin. Häme haben wir in allen Entgiftungsenzymen, in sogenannten ZIPs. Kennt vielleicht der eine oder andere. Da ist überall Häme mit drin. Und Häme werden eben auch in den Mitochondrien hergestellt. Und wenn es da Fehler gibt im System, dann sprechen wir von einer Porphyrie. Und da gibt es ganz viele verschiedene Formen, die Haut betreffen, die Leber betreffen und so weiter. Und es gibt eine Form, die ist auch seit einigen Jahrzehnten bekannter geworden und betrifft viele Menschen. Also das ist schon auch eine mit der häufigsten Form der Porphyrie. Das ist die sogenannte HPU oder KPU. Hämopyrolactamurin oder Kryptopyrolurie als Begriffe. Es gibt viele verschiedene Pyrolurien, das sind, sage ich mal, die kleinen Schwestern, sage ich immer, der Porphyrien, weil die Symptome sind eben nicht so gravierend, dass die Menschen in erster Linie schwerst erkrankt wirken, sondern die sind so ein bisschen latent, aber dennoch für viele Menschen belastend. Und HPU und KPU sind so die bekanntesten Störungen. Da geht es auch so ein bisschen darum, so ein bisschen Forscherstreit, was war zuerst da, das eine oder das andere, und was ist wichtiger und weiter verbreitet. Letztendlich sind das beides Störungen der Mitochondrien, die sich in einer Störung der HAM-Synthese darstellen. Und wenn HAM nicht mehr richtig aufgebaut wird, dann haben wir erstmal schon auch Probleme in Bereichen wie Entgiftung oder auch Blutbildung. Das kann schon zu Tendenz zu Anämien führen oder eben zu einer Entgiftungsstörung. Wir haben aber primär dann auch Schädigungen oder Symptome durch den Abbau, weil normalerweise Häme abgebaut werden als Pyrole und dann über den Stuhl ausgeschieden werden, also über die Gallenwege und dann über den Stuhl ausgeschieden werden. Und bei der HPU und KPU ist das eben nicht so, da läuft das über den Urin. Und das ist ungünstig, weil der Körper dann, um sich selber zu schützen vor diesen Pyrolen, die einfach in der Niere auch Schädigungen machen könnten, wenn die als reine Pyrole ausgeschieden werden, baut der Körper darum ein kleines Schutznetz, sage ich jetzt mal, ein Schutzfilm bestehend aus Zink, Mangan und Vitamin B6. Und das ist logisch, wenn wir immer, natürlich, wir brauchen jeden Tag Häme, das wird aufgebaut, aber es wird dann auch schnell wieder abgebaut. Und wenn beim Abbau Mikronährstoffe über den Urin ausgeschieden werden, kann das natürlich relativ schnell zu einem Mikronährstoffmangel führen. Und zu einem sogenannten kombinierten Mikronährstoffmangel an Zink, Mangan, Vitamin B6 und in einigen Fällen auch an Chrom 3. Dann sagen viele, naja gut, ich habe aber nur einen Mangel an Zink und Mangan, mein Vitamin B6-Spiegel ist ganz gut. Das kann tatsächlich auch der Fall sein, hat so ein bisschen was damit zu tun, wie ernähre ich mich, wie viel B6 verbrauche ich zurzeit. Also es ist ganz unterschiedlich, aber irgendein Mangel wird auf jeden Fall vorliegen, wenn ich eine HPU oder KPU habe. Ja, und KPU und HPU gelten als mitochondriale, zum Teil erworbene Störungen. Da gibt es auch viele Forschungen zu, was führt dazu. Das können mitochondriale Störungen sein durch toxische Metalle. Das kann ständiger NO-Gasstress sein, ausgelöst durch Halswirbelsäulentraumata, zum Beispiel nach Unfällen. Aber diese Störungen werden auch mütterlicherseits vererbt. Also wir wissen es schon aus 50er, 60er Jahren von den ersten Beschreibungen. Es waren Forscher in den USA zum Thema KPU, die haben damals schon zeigen können, dass ganze Familien von KPU letztendlich belastet sind. Und deswegen weiß man, dass es eben auch Mitochondrial tradiert werden kann über die mütterliche Linie. So, die HPU, wie gesagt, ist von der Folge her, die ist ein bisschen jünger als die KPU. Die KPU ist schon 1953 das erste Mal beschrieben worden. Und dann haben wir in den 2000er Jahren die HPU auch noch bekommen von einem Labor in Holland, die gesagt haben, okay, das ist nochmal eine verwandte, aber etwas in seiner Ausprägung andere Störung. Letztendlich muss man wissen, um jetzt auch den Zuhörer nicht zu verwirren, die Zuhörerin, dass es hier zu einem kombinierten Mikronährstoffdefizit kommt. Die Diagnostik läuft über einen Urintest. Vielleicht ist das auch noch wichtig, dass man dann auch weiß, wie man daraufhin untersucht werden kann. Und KPU und HPU haben auch sehr unspezifische Störungen. Letztendlich, weil es zu einer mitochondrialen Störung gehört, fast immer auch mit unerklärlicher Müdigkeit und Erschöpfung zu tun, die Patienten, aber dann auch bedingt durch Zinkmangel, Manganmangel, Vitamin B6-Mangel, eben dann spezifische Störungen wie zum Beispiel Haut-, Schleimhautprobleme, Wundheilungsstörungen, Störungen des Immunsystems, Störungen der Hormonsynthese, der Entgiftung, da ist Vitamin B6 natürlich ganz wichtig. Oder auch, wer dann auch noch ein Chrom-3-Defizit hat, neigt dann häufig zu Unterzuckerung. Also wer sich da jetzt so ein bisschen angesprochen fühlt, da empfehle ich einfach mal, einen Urintest zu machen, ob eine HPU oder KPU vorliegt.
Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und was ich da auf jeden Fall auch gerne wählen möchte, einfach dein Buch. Du hast ja ein Buch auch zum Thema KPU, HPU geschrieben.
Ja.
Und ich glaube, wer sich da vielleicht auch ein bisschen mehr noch mit beschäftigen möchte, der kann da auf jeden Fall da mal einen Blick reinwerfen, weil wir natürlich hier im Podcast nicht alles so ganz im Detail auch besprechen können. Aber ich glaube, da findet jeder auch nochmal gute Infos auf jeden Fall. Das verlinken wir dann auch und es passt nämlich heute dann perfekt zum Thema. Und genau, da kann jeder nochmal von deinem Wissen auf jeden Fall auch profitieren. Deswegen will ich das auf jeden Fall auch nochmal hier gerne erwähnen.
Ja, vielen Dank. Das ist schon ein komplexeres Thema, aber auch verschiedene Ursachen. Also die häufigsten habe ich jetzt genannt, also auch wirklich toxische Belastung oder eine mütterliche Vererbung eben der KPU und HPU. Vielleicht, um das ernste Thema vielleicht auch so ein bisschen kurz abzuschwächen, dass nicht jetzt plötzlich Ängste entstehen. Die KPU und die HPU sind gut behandelbar. Also man kann trotzdem ein gesundes Leben führen, wenn man das erkennt und wenn man eben auch dieses Mikronährstoffdefizit ausgleicht und die Mitochondrien etwas unterstützt. Ich bin selber betroffen, deswegen kann ich das sagen. Ich bin aus eigenem Leid auch zu dem Thema gekommen vor vielen, vielen Jahren und man kann wirklich ein gesundes, normales Leben damit führen. Also das ist jetzt kein das will ich einfach dazu sagen, weil viele dann vielleicht jetzt auch beim Zuhören denken, oh Gott, ich habe eine Mitochondrialstörung vielleicht und jetzt habe ich lebenslanges Leid. Das ist nicht so. Wir können wirklich viel machen.
Ja, das sind doch nochmal gute, aufmunternde Worte auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist immer für alle gut zu hören, dass man da auch was machen kann. Aber deswegen sind wir auch genau heute hier. Und vielleicht, du hast jetzt die Verstehung, so ein paar Mitochondrienstörungen auch erklärt. Aber, also ich frage mich vielleicht jetzt, woher weiß ich denn, dass ich eine Mitochondrienstörung habe? Also wir wissen, wofür wir Mitochondrien brauchen und wir wissen auch, welche Nährstoffe wir brauchen und was dann auch vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber gibt es auch Symptome, die man dann so ein bisschen, die darauf hinweisen auch, dass man eine Mitochondrienstörung hat, also dass ich es vielleicht auch selber erkennen kann?
Ja, also weil wir ja immer auch eine Beeinträchtigung des Energiehaushaltes haben, ist eigentlich das Leitsymptom eine dauerhafte Erschöpfung. Also wir sind alle mal erschöpft und müde und fühlen uns einfach mal ein paar Tage schlecht, aber dann geht's wieder, ne? Das kennt jeder. Aber dieses dauernde über Monate immer wieder das Gefühl haben, ich habe viel weniger Kraft als alle anderen um mich herum, ich bin immer kraftlos, ich werde schnell krank oder regeneriere mich nach Erkrankung sehr schlecht. Obwohl ich gut schlafe und mich gut ernähre, es ist irgendwo der Wurm drin und ich kriege meinen Alltag nicht mehr auf die Reihe. Also das wären Dinge, die man eben nicht einfach mal so als psychosomatisch abtun sollte, sondern wirklich auch dann mal gezielt nach einer Mitochondrienstörung guckt. Genauso wie Auffälligkeiten in Organen, die eben eine hohe Mitochondriendichte haben, weil sie eben viel Kraft brauchen, viel ATP brauchen. Das ist, was ich eingangs schon sagte, das ist einmal die Muskulatur. Wenn ich plötzlich merke, ich komme schlecht die Treppe rauf, weil ich keine Kraft mehr in den Beinen habe, ne, so mal ganz etwas plump daher gesagt, oder anderes Organsystem mit hoher ATP, mit hohem ATP-Verbrauch ist unser Gehirn. Wenn ich plötzlich merke, ich konnte mir früher Dinge gut merken und hatte ein gutes Gedächtnis und eine gute Auffassungsgabe und plötzlich weiß ich nicht mehr, wie meine Kollegin nebenbei heißt, neben mir heißt. Das sind Dinge, wo ich auch auf jeden Fall nachgucken würde. Dritte Gruppe an Symptomen wären hormonelle Störungen, die jetzt nicht mit dem Alter erklärbar sind. Was ich eingangs sagte, unsere Mutterhormone, das DHEA und das Pregnenolon sind beides die Hauptbausubstanzen für alle anderen Hormone, sei es das Progesteron, sei es das Östradiol, sei es das Testosteron, das Cortisol. Wenn da plötzlich Störungen auftreten, die eben jetzt nicht durch eine Menopause oder eine Andropause zu begründen sind, dann muss man auch nach dem Mitochondrien gucken. Aber letztendlich schadet es grundsätzlich nicht bei allen chronischen Erkrankungen, auch da nochmal einen Blick in die mitochondriale Leistungsfähigkeit zu werfen, weil es häufig so ist, wenn wir die Mitochondrien mit unterstützen, dass sie einfach auch Erkrankungen schneller behandeln lassen.
Ja, das war auf jeden Fall ein guter Überblick einfach über die Symptome, dass ich selber, dass unsere Zuhörer selber so ein bisschen auch auf sich schauen können und dann vielleicht auch jetzt, wenn sie das hören, sagen können, ah, okay, das habe ich vielleicht bei mir auch selber festgestellt und kann es mir auch irgendwie nicht erklären. Und dass man dann vielleicht mal Richtung Mitochondrien geht und da mal bei schaut, was ja auch tatsächlich eher selten von Ärzten, sage ich mal, oder vom normalen Hausarzt gemacht wird. Also ich glaube, die wenigsten, wenn sie da irgendwie mit dem drüber sprechen, mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, da wird meistens nicht über dann Mitochondrienstörung direkt gesprochen. Und ich glaube, dass, ja, also es ist schon noch ein Thema, was ja viel mehr noch überall hin müsste und wo man noch viel mehr drauf achten müsste, vor allem weil die Mitochondrien eben so super wichtig sind. Und du hast uns einen super Überblick heute gegeben über das Thema Mitochondrien, über das Thema Mitochondrienstörung. Und ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge. Und ja, vielleicht zum Abschluss einfach würde ich dich fragen, ob du noch irgendwas hast, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest. Einfach nur so als kleines Schlusswort vielleicht.
Ja, also wer hier zuhört, hat Interesse an Gesundheit, an Langlebigkeit, denke ich, an Prävention. Und da kann ich jeden eigentlich nur ermutigen, sich mit seinen Zellen, seinen Zellstoffwechsel zu beschäftigen und auch wirklich den Dingen auf den Grund geht, wenn Beschwerden da sind und Hilfe sucht und auch wirklich, da gibt es genug Ärzte und auch Heilpraktiker, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen, sich dann nicht entmutigen lassen. Und ich sage mal, Gesundheit fängt bei der Zelle an. Das ist so. Und wir bestehen nun mal aus 40 Billionen Zellen und es ist ein bisschen Arbeit, sich darum zu kümmern. Das meiste regelt der Körper Gott sei Dank selber, aber man kann ganz, ganz viel tun und da gibt uns die neueste Forschung wirklich auch viel, viel Input. Und ich finde es schön und kann den Zuhörern nur mit auf den Weg geben, neugierig zu bleiben und sich weiter eben mit diesen Themen zu beschäftigen, weil das sind Themen, die im Moment noch nicht an der Uni unterrichtet werden. Ich kann das sagen, weil ich gerade im Medizinstudium bin und da wird das Thema überhaupt nicht, auch jetzt bei mir im höheren Semester, nicht angesprochen. Das heißt, bis das in den normalen Praxen Einzug erhält, werden bestimmt noch mal 30, 40 Jahre vergehen, mindestens. Das heißt, sich selber kümmern ist immer das Wichtigste.
Ja, das waren doch tolle abschließende Worte und auch eigentlich sehr, sehr schade, dass es immer noch nicht angekommen ist. Aber dafür haben wir dich ja heute als Gast gehabt, dass du uns da ein bisschen Aufklärung auf jeden Fall gibst. Und ja, ich bedanke mich einfach bei dir für dein unglaubliches Wissen auch zum Thema Mitochondrien. Und ich fand es super spannend, da so viel zu erfahren. Und ja, sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du heute auch mitgebracht hast.
Ich danke dir.
Und dann, ja, sind wir am Ende und dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag noch und einen guten Start ins Wochenende. Und ja, dann hören wir uns bestimmt nochmal wann anders.
Danke ebenfalls.
Bis bald.
Genau, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese 32. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.